Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Berlin Mitte Talk. Seit gut einem Monat beschäftigt uns ein Thema leider immer wieder, die wiederholte russische Aggression an der NATO-Ostflanke, wobei es sich inzwischen nicht mehr nur auf die östliche EU-Außengrenze beschränkt. Seit Wochen häufen sich Meldungen über russische Drohnen, die in den Luftraum europäischer Staaten eindringen, über mysteriöse Überflüge, elektronische Störaktionen und über eine neue Verteidigungsinitiative der EU und der NATO. Diese Vorfälle werfen Fragen auf. Was bezweckt Russland damit? Wie reagiert Europa militärisch, politisch und gesellschaftlich? Und was bedeutet das langfristig für unsere Sicherheit? Um darüber zu sprechen, begrüße ich heute Dr. Sarah Pagung, Politikwissenschaftlerin und Programmleiterin beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung. Sie beschäftigt sich schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit der russischen Außensicherheits- und Informationspolitik und hat auch ihre Promotion an der Freien Universität Berlin zum Thema der russischen Einflussnahme auf internationale Zielgruppen geschrieben. Es gibt also vermutlich kaum eine Person, die besser einordnen kann, was die jüngsten russischen Aktionen bedeuten, wie Europa darauf reagiert und was uns in den kommenden Monaten möglicherweise noch erwartet. Liebe Sarah, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir in das Gespräch einsteigen, lass uns mal kurz zusammenfassen, was in den letzten Wochen passiert. Das ging los vor ungefähr einem Monat, Anfang September, als rund 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Einige wurden abgeschossen. Kurz darauf meldeten auch Rumänien und die baltischen Staaten Vorfälle. Also Rumänien zeigt uns, dass es eben nicht nur im nordosteuropäischen Raum droht, sondern auch an der Südflanke. Und in Estland waren sogar Kampfflugzeuge in den Luftraum eingedrungen, die russischen MiG. Die NATO hat darauf reagiert. Artikel 4 wurde ausgerufen. Konsultationen kamen zusammen. Man hat die Operation Eastern Sentry gestartet, um die Ostflanke zu sichern. Gleichzeitig plant die EU jetzt einen Drohnenwall entlang der Ostgrenze. Da können wir auch mal drüber reden, was da eigentlich zu erwarten ist. Und selbst im Westen wurden zuletzt Drohnen über Flughäfen und kritischer Infrastruktur gesichtet, etwa am Flughafen in Kopenhagen. Und zuletzt kulminierte das dann am Flughafen in München am letzten Wochenende, der zeitweise lahmgelegt war. Wie sind diese Ereignisse einzuordnen? Das sind ja sicher keine isolierten Vorfälle, sondern da wird ein strategisches Muster hinterstecken.
Also grundsätzlich ist das eine Entwicklung, die wir eigentlich schon deutlich länger sehen, die, glaube ich, jetzt nochmal geballt auftritt und auch deutlich mehr medial besprochen wird. Wir haben Russland eigentlich immer als einen Akteur gehabt, der nicht nur jetzt oder während des Krieges gegen die Ukraine, sondern auch schon deutlich vorher immer getestet hat und immer geschaut hat, wie weit kann man gehen, wo liegen die Grenzen. Also beispielsweise dieses Eindringen in den NATO-Luftraum durch Kampfflugzeuge ist jetzt nichts, was grundsätzlich neu wäre. Aber, und ich glaube, das ist so ein wenig das, was jetzt auch diese mediale Aufmerksamkeit und auch die politische Aufmerksamkeit bewirkt, ist, dass wir, glaube ich, doch nochmal ein bisschen was Neues sehen. Das ist zum einen eben jetzt diese Ballung an unterschiedlichen Ereignissen, auch in ganz unterschiedlichen Orten. Und zum anderen eben auch, dass wir jetzt das erste Mal wirklich Gegenmaßnahmen sehen. Also in Polen ist es ja so, dass die Drohnen durch Kampfflugzeuge abgeschossen wurden bzw. abgeschossen werden sollten. Und das ist sicherlich etwas, was wir so vorher noch nicht gesehen haben.
Passen diese Drohnenüberfliege und Luftraumverletzungen also in das Gesamtbild der russischen Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahre seit Beginn des Ukraine-Kriegs?
Ja, also ich würde eben sagen, es ist eigentlich schon ein Muster, das wir deutlich länger sehen, aber seit 2022 deutlich verstärkter. Also es ist nichts Neues. Die Fälle sind natürlich schon nochmal ein bisschen unterschiedlich und glaube ich haben auch einen unterschiedlichen Zweck aus russischer Sicht. Also wenn wir uns das nochmal anschauen, sind beispielsweise dieses Eindringen in den estnischen Luftraum, was wir gesehen haben, ist etwas, was wir schon sehr häufig gesehen haben und was und auch so ein bisschen Provokation, so ein bisschen Testen ist, wie reagiert man. Wenn wir jetzt an die Drohnenüberflüge beispielsweise in Dänemark oder auch in Schleswig-Holstein denken, dann hat das sicherlich einen Aufklärungsaspekt. Also wir sehen ja, dass zum einen militärische Objekte überflogen wurden, aber beispielsweise auch kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und Kraftwerke. Und das hat aber natürlich auch, und ebenso wie in Polen, die Ereignisse den Zweck zu schauen, wie reagieren dann überhaupt die Staaten der NATO? Also haben sie technologische Möglichkeiten, diese Drohnen abzuschießen oder in irgendeiner Form abzuwehren? Sind sie darauf auch überhaupt, ich sag mal, mental und rechtlich vorbereitet? Und da will man einfach natürlich schauen, okay, wie reagiert die NATO? Und da wäre es natürlich eigentlich gut, wenn wir möglichst schnell sowohl rechtliche als technologische Systeme finden, um das zu machen, auch um die Abschreckung hochzuhalten.
Mhm. Du sagst jetzt, das war eine Testung der NATO, der EU, also Putin will uns testen. Wie sieht denn unser Testergebnis aus nach den letzten Vorkommnissen?
Ich würde sagen, gemischt. Auch da müssen wir uns vielleicht nochmal die einzelnen Fälle anschauen. Also wenn wir uns den Fall in Polen anschauen, wo dann ja 35 Kampfflugzeuge die Abwehr übernommen haben. Ich glaube, was das Gute an diesem Fall ist, dass man deutlich gezeigt hat, dass man stark reagiert, dass man bereit ist abzuwehren, dafür auch Risiken in Kauf zu nehmen. Und diese Risiken haben sich ja auch direkt manifestiert. Es ist ja ein Haus zu Schaden gekommen, und zwar nicht durch die Drohnen, russischen Drohnen an sich, sondern ja durch die Abwehrmaßnahmen. Also ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal eine gute Abwehrmaßnahme gewesen. Andererseits hat man dann hier natürlich auch wieder die Schwächen gesehen. Also was wir im Ukraine-Krieg ja ganz stark sehen, ist, dass man auch Systeme zur Abwehr finden muss, die effizient und effektiv sind. Also so eine Drohne im Zweifelsfall kostet wirklich nicht viel Geld. Und wenn ich da jedes Mal eben mit so großen Systemen die Abwehr bestreiten muss, dann ist das natürlich überhaupt nicht kosteneffizient. Und genau diese Kosteneffizienz, das sehen wir auch im Krieg gegen die Ukraine, ist natürlich was im Zweifelsfall den Ausschlag geben kann. Also da sieht man eben noch, dass wir eigentlich noch keine richtigen guten technologischen Möglichkeiten haben, die breit abzuwehren, also die erstmal zu identifizieren und sie dann so abzuwehren, dass es ein möglichst geringes Risiko für dicht bevölkerte Gebiete ist, dass sie kostengünstig und eben auch effektiv sind. Das würde ich sagen, ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle sind, und das haben wir vor allen Dingen auch im deutschen Fall gesehen, Zuständigkeiten. Also wenn man die Drohne hat, die dann im Krankenhaus liegt oder auch im militärischen Gebiet, also wer darf sie wann abschießen? Das ist rechtlich überhaupt nicht geklärt und das ist natürlich eine riesengroße Lücke, das würde ich auch so sagen. Ich wäre da allerdings in meinem Urteil nicht zu hart, weil diese ganze Entwicklung in der Drohnentechnologie, auch in der Kriegsführung natürlich relativ neu ist und das eben etwas ist, was man jetzt wirklich schnell aufholen muss. Und ich glaube, da sind sowohl die NATO und die EU-Staaten auch dran, aber wir sehen eben auch in der Ukraine, wie rasant diese Entwicklung ist und dass es wirklich sehr schwer ist, damit Schritt zu halten.
Ich meine, Deutschland arbeitet ja gerade auch am rechtlichen Rahmen. Es soll jetzt ein rechtlicher Rahmen kommen, der es der Polizei zum Beispiel erlaubt, Drohnen leichter abzuschießen. Markus Söder hat sich natürlich ganz vorne hingestellt und gesagt, wir müssen die Dinger abschießen. Aber es klang gerade auch schon Zweifel an. In Polen ist dabei zivile Infrastruktur zu Schaden gekommen. Es ist natürlich nicht einfach so, dass man die abschießt und die sind dann weg, sondern die kommen dann auch runter. Was würdest du sagen, ist es trotzdem eigentlich alternativlos, mit einem Abschuss zu reagieren? Oder muss man da auch abwägen, in welcher Situation es gerade ist?
Also man muss sicherlich abwägen und man muss auch mal schauen, dass es gibt ja, also grundsätzlich ist es eben so, dass die offensive Technik bei Drohnen deutlich weiterentwickelt ist als die defensive Technik. Der defensive Bereich aber aufholt und wir jetzt ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, solche Drohnen abzuwerfen. Das Klassische ist natürlich, sie abzuschießen. Also sei es bei kleineren Drohnen, könnte man das, weiß ich nicht, kann man das natürlich auch mit, ich weiß nicht, einfach mit einem Gewehr machen, theoretisch, und auch die Polizei einfach, sobald sie größer werden, weil Drohnen haben natürlich auch eine sehr unterschiedliche Größe. Also wenn wir über Drohnen reden, reden wir ja wirklich von einem Spektrum von bis. Also dann braucht man natürlich andere Systeme. Das heißt, man kann das einmal abschießen. Es gibt mittlerweile sozusagen erste Projekte, die mit entweder Lasertechnologie oder Schallwaffentechnologie diese Drohnen unschädlich machen. Sie haben dann natürlich auch die Möglichkeit, und ich glaube, da gibt es auch ein deutsches Start-up, das Netze wirft. Und man das damit einfängt. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, Drohnen zu jammen, also per elektronischer Kriegsführung. Das heißt, man würde im Grunde genommen diese Drohne orientierungslos machen, sodass sie nicht mehr einsatzfähig ist. Auch das ist eine Möglichkeit. Wir sehen aber eben auch da zum Beispiel schon wieder, wie dann die offensive Drohnentechnologie voranschreitet. Also dieses Jammen ist im Krieg gegen die Ukraine eben ein großes Problem. Was die Antwort darauf ist, dass man eine Drohne am Glasfaserkabel hat. Also sozusagen eine Drohne an der Leine, die dann natürlich auch nicht gejammt werden kann. Mhm. Also man sieht eben, also da sehen wir halt auch nochmal, wie schnell dieser Fortschritt ist und wie schnell man auch eben mit der defensiven Technologie hinterher sein muss, um die gut abwehren zu können. Und dann ist natürlich die Frage, unabhängig, ob man die vielleicht mit einem Laser abschießt oder mit einer anderen kinetischen Möglichkeit, wo fällt die dann runter? Das hast du schon ganz ganz klar gesagt. Und das ist natürlich ein Risiko. Das heißt, es kann natürlich auch zu der Situation kommen, dass selbst wenn man möglicherweise passende Technologie hat, dass man sie vielleicht gar nicht abschießen kann, weil sie über einem dicht besiedelten Gebiet ist. Also auch das sind natürlich Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
Mhm. Haben wir in Deutschland in der Drohnenforschung sowohl defensiv als auch offensiv zu lange gepennt? Haben wir das zu lange liegen lassen oder vielleicht zu lange auch aus pseudomoralischen Überlegungen, irgendwie Stichwort Töten mit dem Joystick, was jetzt bewaffnete Drohnen angeht, das zu lange einfach liegen gelassen, das Thema?
Also, da müsstest du jetzt vielleicht auch wirklich nochmal eine Expertin fürs deutsche Militär oder für deutsche Rüstungstechnologie fragen. Also ich glaube, mein Eindruck ist, ja, ich glaube, wir können Debatten darüber führen, inwiefern deutsche Rüstungsvorhaben natürlich auch immer sehr stark aus einer moralischen Perspektive gesehen wurden, was ich grundsätzlich natürlich nicht falsch finde, aber natürlich schon die Frage ist, also ne, wenn wir jetzt eben an dem Punkt sind, wo wir uns auch verteidigen müssen, ist natürlich die Perspektive einfach eine ganz andere. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das auch eine Entwicklung ist, die so ausgelöst wurde, jetzt insbesondere durch die Kriegsführung in der Ukraine seit 2022. Also das war sicherlich was so vorher, glaube ich, nicht direkt absehbar war. Also wenn wir nochmal zurückdenken, ich erinnere mich so an die ersten Wochen und Monate im der russischen Vollinvasion, da gab es Aufrufe, dass man für die Ukraine spenden konnte, dass sie Drohnen kauft, die türkischen Bayraktar-Systeme waren das damals. Da ging es dann irgendwie so um eine Drohne. Also das war ja das Ausmaß, was wir da zusammen zu Anfang hatten. Und deswegen, also wir haben jetzt ein großes Defizit, wir sehen das sehr deutlich. Ich wäre jetzt allerdings nicht zu hart in meinem Urteil, ehrlich gesagt.
Okay, dann blicken wir mal wieder auf Russland und versuchen nochmal ein bisschen zu ergründen, was dahinter steckt. Also du hast gerade schon angedeutet, das ist sicherlich zu einem Teil auch Aufklärung, aber zu einem großen Teil wahrscheinlich auch psychologische Kriegsführung. Ein Testen, hybride Kriege, ist das so ein bisschen das... was Russland militärisch gerade leisten kann. Also da sie irgendwie on the ground in der Ukraine gebunden ist, ist diese hybride Kriegsführung das, was sie gerade gegen Europa richten können?
Ich würde, jein, ich weiß, es ist nur eine befriedigende Antwort, aber also es stimmt natürlich, dass ein Großteil der militärischen Fähigkeiten Russlands in der Ukraine gebunden sind. Also einen Krieg mit der NATO könnte sich Russland absolut natürlich nicht leisten. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das der Grund ist, warum wir gerade das sehen, was wir sehen, sondern ich glaube, das ist eine übergeordnete politische Lage. Also genauso wie wir ja in Deutschland Debatten haben, was der Artikel 5 der NATO mit Blick auf die USA noch wert ist. Also ganz klar die Frage, würde Russland in irgendeiner Form angreifen, auch wirklich, wenn es nur ein kleiner Umfang wäre, würden die USA sich dann an den Artikel 5 halten und eben der Beistandspflicht nachkommen? Und das ist natürlich nicht eine Frage, die wir uns stellen, sondern die stellt man sich natürlich auch in Moskau. Und ich glaube, diese ganzen kleinen Tests sind eben nicht nur Tests zu schauen, okay, wie gut können die NATO-Staaten sich verteidigen, sowohl von ihrem Willen her als auch von ihren technologischen Fähigkeiten, sondern sind natürlich auch immer Tests zu schauen, wie reagiert Washington. Und ich glaube, das ist es eben gerade, was Russland testet und was sie sich anschauen wollen, um eben, glaube ich, auch herauszufinden, okay, was ist diese NATO eigentlich noch wert? Und da glaube ich sozusagen, ich glaube, deswegen sehen wir auch eine Zunahme an diesen Aktivitäten. Also sei es jetzt eben solche kinetischen Provokationen wie eben mit Kampfflugzeugen oder mit Drohnen oder auch eben ganz klar natürlich im Cyberbereich oder was wir auch in den letzten Jahren ja verstärkt gesehen haben an Unterseekabeln beispielsweise oder Untersee- oder Hochseeinfrastruktur. Und ich glaube, da tastet man sich sozusagen ran, um zu schauen, wie reagieren die dann und wie reagieren die Europäer, aber vor allen Dingen, wie reagiert eben auch Washington.
Jetzt ist es ja schon auch ein Unterschied in der Strategie, ob es gegen die osteuropäischen NATO-Länder geht, wo wirklich mit Drohnen und mit militärischen Flugzeugen gearbeitet wird. Und wenn die Nadelstiche immer weiter in den Westen kommen, Kopenhagen, München, wo es eher gegen zivile Infrastruktur ging und wo da versucht wurde, irgendwie wirtschaftliche Knotenpunkte lahmzulegen. Ist das, glaubst du, eine bewusste Abstufung in der russischen Agitation?
Auch hier würde ich sagen, wieder jein. Also zum einen ist es natürlich so, dass Geography matters. Also umso dichter man dran ist, umso gefährdeter ist man natürlich auch. Und ich glaube, das ist natürlich auch was wir sehen. Es ist für Russland deutlich einfacher, beispielsweise mit Drohnen einzudringen, wenn man eine Landgrenze oder zumindest eine direkte Seegrenze auch teilt. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal Belarus mit einrechnen, ist es natürlich deutlich einfacher. Und dann sind das natürlich auch militärische wichtige Punkte, weil wenn wir uns vorstellen, dass es wirklich zu einem Kriegsfall kommen würde zwischen NATO und Russland, dann haben sie natürlich vor allen Dingen erstmal Berührungspunkte in Osteuropa. Ich würde aber sehr deutlich davor warnen wollen, da wieder so eine Abstufung oder so eine Zwei-Seiten-Welt aufmachen zu wollen oder so eine Teilung in Europa. Und würde da ganz gerne nochmal schauen, wie das energiepolitische Risiko, was wir ja in den letzten 15 Jahren sehr stark diskutiert haben. Also ich erinnere mich auch vor der Vollinvasion Russlands in der Ukraine, wie hier in Deutschland die Debatte um Nord Stream 2 war. Und es war immer die Debatte, in Osteuropa muss man damit rechnen, dass Russland Energie als Waffe einsetzt. Deswegen bauen wir auch Nord Stream 2, weil dann sind wir jetzt Problemfall in Anführungszeiten Ukraine los, können das Gas direkt ziehen. Das, also ein bisschen salopp formuliert, das passiert nur denen da, das passiert uns nicht. Und ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das jetzt wieder genauso ist. Sondern es ist natürlich am Ende sozusagen ein Testen ganz Europas. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass sowas passiert, umso höher, umso näher diese Grenze sind. Und in Portugal ist es im Zweifelsfall natürlich ein bisschen weniger. Aber im Zweifelsfall, und wir sehen es ja auch jetzt, wir sehen es in Dänemark, wir haben es in München gesehen, wir sehen es in Schleswig-Holstein. Ich würde da eben sehr vorsichtig sein, diese Unterscheidung aufzumachen.
Das heißt, die Bedrohungswahrnehmung und daran gemessen vielleicht dann auch die Reaktionsgeschwindigkeit gleicht sich langsam an, zumindest was Mitteleuropa und Osteuropa angeht.
Also ich glaube, wir haben schon ein stärkeres Angleichen seit 2022, weil ich glaube, diese Vollinvasion in der Ukraine auch nochmal im Rest Europas sehr viel ausgelöst hat. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass wir in ganz Europa da wirklich auf dem gleichen Level sind. Also ich glaube, dass die Risikowahrnehmung auch im Baltikum oder in Polen nochmal eine ganz andere ist als bei uns und bei uns wiederum dann nochmal eine ganz andere, als wenn sie vielleicht nach Spanien gehen. Und dann haben sie natürlich auch politische Unterschiede. Also ich weiß nicht, wenn Sie jetzt vergleichen, wie die Position der slowakischen und ungarischen Regierung dazu ist, dann ist das natürlich noch was ganz anderes als bei uns. Also ich glaube, wir haben immer noch ein Problem der Kohäsion, was die Positionierung zu Russland angeht. Und das wird wahrscheinlich so schnell noch nicht weggehen.
Jetzt hast du gerade schon den Fall des Artikel 5 des NATO-Vertrages angesprochen, der in Moskau getestet wird und der in Washington so ein bisschen zur Disposition steht. Im letzten Monat hat uns ja eher Artikel 4 beschäftigt, dass nämlich die NATO-Staaten zur Konsultation zusammengekommen sind und dann auch mit der Operation Eastern Sentry eine Reaktion beschlossen haben. Wie stark siehst du diese Reaktion? Ist das, reicht es aus deiner Sicht, um den Test zu bestehen?
Also erstmal finde ich es gut, dass Artikel 4 ausgelöst wurde, dann, ich habe ehrlich gesagt die Zahl nicht parat, ich weiß aber, dass es bis jetzt in der NATO-Geschichte, die jetzt ja auch schon relativ lang ist, wirklich sehr selten der Fall war. Also es ist schon
eine Vorstufe eigentlich also, zum Bundesfall.
Genau, also es ist schon auch ein Mittel mit einer deutlichen politischen Botschaft, das würde ich schon sagen. Auch, dass man dann sozusagen weitergehend beschließt, dass man darauf jetzt reagieren muss, finde ich auch gut. Ich würde allerdings sagen, dass sozusagen die beste Reaktion ist, oder sagen wir mal so, die Logik ist ja, dass wir unsere Abschreckung wieder aufbauen müssen. Also es muss eigentlich vollkommen klar sein, die Botschaft muss in Moskau vollkommen klar sein, versuch es erst gar nicht erst, dass wir scheitern, das geht für dich richtig schlecht aus. Und das kann man natürlich so ein bisschen durch so Auslösungen wie Artikel 4 oder sowas machen, aber es ist natürlich eigentlich viel, viel wichtiger, dass wir in unserer Verteidigungsfähigkeit und unserer Fähigkeitsplanung aufholen. Das heißt, dass wir dann zum Beispiel eben in der Lage sind, wenn Russland mit Drohnen auf Gebiet von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten eindringt, dass wir die dann wirklich alle abwehren und vielleicht nicht nur ein oder zwei, sondern möglichst viele oder fast viele. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir halt hinkommen. Das ist aber eben auch aus Grund der ganzen Sachen, die wir ja gerade schon debattiert haben, also sowohl der technologischen Herausforderung als auch einfach der rechtlichen und faktischen Risikofaktor natürlich gar nicht so einfach.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat da jetzt einen Drohnenwall um ganz Europa gefordert. Also ganz Europa, das würde ja dann theoretisch auch die Iberische Halbinsel einschließen, aber Was steckt da hinter dieser Idee? Ist es dieses integrierte System, was du eben beschrieben hast, aus verschiedenen technologischen und militärischen Möglichkeiten? Ist es ein sinnvolles Vorhaben? Ist es ein realistisches Vorhaben?
Mir fällt das ehrlich gesagt schwer, das zu bewerten, weil so viel weiß man darüber gar nicht. Mhm. Also es ist dieser Begriff Drohnenwall, der ist natürlich auch irgendwie sehr schön plakativ und da kann man sich dann irgendwie, also man stellt sich dann so einen Wall vor und man denkt so, ja, das ist eine richtig gute Idee. Aber es ist natürlich schwer, das zu bewerten, was eigentlich bis jetzt so über diesen Begriff hinaus noch nicht wirklich existent ist. Oder weiß nicht, vielleicht gibt es auch Pläne dazu in der EU, ich kenne die noch nicht, das ist natürlich auch möglich. Also ich glaube aber, also grundsätzlich brauchen wir natürlich Systeme, die in der Lage sind, Drohnen zu entdecken, also zu identifizieren und im Zweifelsfall natürlich auch zu sagen, okay, ist das hier die Drohne von meinem Nachbarn, der irgendwie gerade ein Familienfoto machen will? Also oder ist das wirklich eine Gefährdung, die dann eben abzuwehren und dabei eben darauf zu achten, dass es keine großen Risiken für die Bevölkerung oder für die Infrastruktur gibt. Jetzt zweifle ich daran, dass das sozusagen wir denken uns ein System auf, kaufen das, stellen das an die Grenze hin und dann ist gut. So wird es natürlich nicht laufen. Also wenn wir uns mal anschauen, was Drohnen eigentlich sind, da haben wir natürlich so kleine Mini-Drohnen, die, weiß ich nicht, die kannst du aus deiner Hand starten lassen. Das ist zweifelsfall sowas, was wir dann auch irgendwie im Baumarkt kaufen. Bis hin natürlich zu wirklich mehreren Meter großen Drohnen, die einige sind bewaffnet, andere sind nicht bewaffnet. Die eine ist vielleicht am Glasfaserkabel, die andere ist nicht am Glasfaserkabel. Und da braucht man ja super viele unterschiedliche auch Möglichkeiten. Das heißt, ich glaube ehrlich gesagt, es wird halt eher eine Mischung aus unterschiedlichen Systemen werden. Und die einfach nur an der Grenze zu postieren, würde aus meiner Sicht auch nicht ausreichen. Also weil die sehen es ja zum Beispiel jetzt in Schleswig-Holstein und Dänemark. Die Vermutung ist ja, dass das von einem Schiff der russischen Schattenflotte aus der Ostsee gestartet wurde. Das heißt, die bräuchten ja da auch eine Abwehr. Und das andere ist natürlich, und auch das haben wir ja in den letzten Monaten...
Kurz zur Frage, die Münchner Drohnen, von wo sind die gestartet?
Das weiß ich ehrlich gesagt. Vielleicht weiß man das schon, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das wäre halt ein anderes Beispiel. Also die kommen ja wahrscheinlich nicht vom Schiff, die kommen wahrscheinlich auch nicht von der russischen Grenze.
Genau, das ist ja spannend. Da muss ja eigentlich in Deutschland, in Bayern irgendwo ein Maulwurf sitzen, der
genau,
das gemacht hat.
Genau, und das ist der dritte Fall. Da nützt dir natürlich so ein Drohnenwall an der Grenze auch nichts, wenn man einen... Also wenn man im Zweifelsfall muss es ja nicht mal irgendwie ein großer russischer Geheimdienstagent sein, sondern diese Low-Level-Agents, die irgendwie über Telegram oder über Signal angeworben werden, der dann irgendwie mit einer Baumarktdrohne und einer Kamera dran sowas macht. Und das muss man sich natürlich auch überlegen, wie man das macht. Also man sieht, es gibt ganz unterschiedliche Beispiele, die man natürlich auch ganz unterschiedlich am Ende abwehren muss und wo man ganz unterschiedlich drauf achten muss. Also deswegen bin ich jetzt mal so ein bisschen gespannt, was da jetzt genau rauskommt bei diesem Drohnenwall und vielleicht auf welche Gefahr hin genau das jetzt ausgerichtet wird und was man sich da technologisch überlegt. Und ich glaube, da warten wir jetzt alle gespannt ab.
Auf jeden Fall. Wenn man jetzt die EU-Reaktionen nimmt und vergleicht mit den NATO-Reaktionen, wobei es da sicherlich auch ein integrierter Ansatz ist, aber wo hast du die stärkere Reaktion gesehen? Wen siehst du entschlossener?
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich da jetzt einen Unterschied machen würde, weil ich glaube, dass es eher eine Aufgabenteilung ist, ehrlich gesagt. Also wenn wir jetzt eben schauen, was die NATO gemacht hat, vor allen Dingen natürlich auch mit Artikel 4 und dann eher verteidigungspolitisch bzw. militärplanerischen Reaktionen, dann ist das natürlich eine klassische NATO-Reaktion, die in ihren Stärken liegt und die darauf basiert, was die NATO strukturell leisten kann und was sie sozusagen in ihrem System verankert hat. Und während gegen die EU, also jetzt mal angenommen, dieser Drohnenwall, es gibt Konzepte dafür und der kommt dann irgendwann, das wissen wir natürlich noch nicht, aber wir nehmen das jetzt einmal an, dann wäre das natürlich auch eine Reaktion, die sehr gut zur EU passen würde, die ja jetzt nicht so einen starken militärpolitischen Fußabdruck hat, sondern ja eher, das sehen wir auch in den letzten Jahren, eher dafür da ist, Verteidigungs- und Rüstungspolitik so ein bisschen zu koordinieren, so schwer das ist und so mäßig das sicherlich auch bisher klappt. Oder aber eben auch verteidigungspolitische, rüstungspolitische Projekte voranzutreiben. Also ich glaube, das ist sozusagen an sich eine ganz gute Aufgabenteilung und ja auch eine, die sich über die letzten Jahrzehnte bewährt hat. Wir müssen natürlich, und das ist auch immer dann wieder die Perspektive, mit der unsicheren Rolle der USA schauen, müssen wir da langfristig vielleicht auch Aufgaben verschieben.
Und siehst du die EU-Kommission und auch die Person der Kommissionspräsidentin da wirklich als einen außen- und sicherheitspolitischen Player? Ich meine, es war ja eigentlich lange immer so das Manko, dass die Außenpolitik, Sicherheitspolitik dann doch bei den Nationalstaaten lag oder bei der Coalition of the Willing. Und von allein ist ja wirklich angetreten, auch eine geostrategische Kommission zu leiten. Siehst du das gerade? Ist das gerade ihre Möglichkeit?
Also ich sehe auf alle Fälle, also sie ist auf alle Fälle in diesem Bereich, würde ich sagen, deutlich aktiver, als wenn wir das mit Kommissionen vielleicht auch gerade so vor 10 oder 20 Jahren vergleichen. Das ist, glaube ich, auch einfach der sicherheitspolitischen Lage geschuldet, in der wir uns befinden. Ich sehe auch durchaus größere Anstrengungen aus der EU-Kommission für eine stärkere verteidigungspolitische Koordinierung zu sorgen. Aber das ist eben, wie du sagst, schwierig, was daran liegt, dass es natürlich ein Politikbereich ist, den sich Nationalstaaten ungerne streitig machen lassen, weil es natürlich auch an den Verteidigungsfähigkeit geht an den kernstaatlichen Selbstverständnis.
Zumindest
ist.
Die Großen.
Ja, genau. Sobald man natürlich kleiner wird und weiß, okay, man kann ohnehin nicht alles leisten, dann teilt man gerne. Aber die Großen, die sagen, okay, wir können eigentlich oder wir wollen das meiste selber machen, ist natürlich anders. Also ich glaube, das ist schwierig. Dann ist es natürlich Außen- und Verteidigungspolitik, haben wir halt immer eigentlich noch, dass wir eine Gesamtentscheidung brauchen, weil wir haben keine Mehrheitsentscheidung. Auch das macht es natürlich schwer. Und dann kommen natürlich sowas wie industriepolitische Interessen dazu. Also wir sehen das natürlich auch immer wieder, wenn wir rüstungspolitische Projekte haben, dann geht es eben nicht nur darum, was ist die beste Fähigkeit, sondern geht es auch darum, wo landen dann die Arbeitsplätze für das Herstellen dieser Rüstungsgüter. Und das ist dann einfach auch ein Streit auf sehr, sehr vielen Ebenen mit halt sehr unterschiedlichen Interessen, die dann vielleicht nicht als Kerninteresse haben, okay, wir brauchen ein gutes Rüstungsprodukt, sondern ich brauche Arbeitsplätze oder ich brauche Prestige oder irgendwas anderes. Das macht es natürlich sehr schwer. Dazu kommen dann Fragen, und da ist ja auch die deutsche Regierung immer meistens sehr deutlich auf einer Seite, wir brauchen eigentlich massive Investitionen in Rüstungs- und Verteidigungspolitik. Viele Staaten sind aber klamm und haben budgetäre Probleme, einen hohen Schuldenstand, können sich das eigentlich nicht leisten, pochen darauf, dass es europäische Schulden gibt, weil es für sie eine Möglichkeit ist, günstiger diese rüstungspolitischen Vorhaben umzusetzen. Staaten wie Deutschland wollen es nicht, weil sie nicht für andere Staaten mithaften wollen. Und auch da geht es dann natürlich schon los. Also woher kommt dieses Geld? Wer haftet dafür? Wie verteilen wir das? Und das sind eben dann Prozesse, die sind in der EU sehr schwierig, sehr langwierig. Und am Ende kommen dann häufig Kompromisse heraus, die nicht schlecht sind manchmal, aber natürlich auch Kompromisse sind.
Mhm. Wobei das ja jetzt zum ersten Mal gemacht wurde, dass die EU wirklich als EU-Kommission Schulden aufgenommen hat, um in Rüstung und Verteidigung für die Mitgliedstaaten zu investieren. Ich würde noch mal kurz auf den Aspekt der russischen Informationspolitik zurückkommen, weil du ja da auch intensiv zu geforscht hast und wir ja gerade gesagt haben, dass neben Abschreibung und Testung sicherlich auch Informationsgewinnung oder Spionage Hintergrund war dieser Aktion. Ist es ganz klar Teil der russischen Strategie, systematisch eigentlich im Westen kritische Infrastruktur und auch militärische Infrastruktur zu durchdringen? Und wie erfolgreich waren diese Drohnenüberflüge jetzt dahingehend?
Also ich würde sagen, dass das ganz klar ein Ziel ist. Also auch wenn wir in russische Doktrinen reinschauen, als Beispiel Verteidigungsdoktrinen, selbst wenn wir in sowjetische zurückschauen, hat das eine ganz klare Tradition, dass wir nicht nur einen großen Schwerpunkt auf klassischer militärischer Kriegsführung haben, sondern natürlich auch auf nicht-militärische. Jetzt würde ich vielleicht sagen, dass sowas wie Aufklärung eigentlich eher in die klassische militärische reingehört, weil man muss natürlich ganz salopp formulieren, man muss natürlich wissen, wo man hinschießt im Zweifelsfall. Dann haben wir die nicht-militärische Kriegsführung im Sinne von elektronischer Kriegsführung, aber auch Cyberkriegsführung. Und da sehen wir natürlich, oder da sehen wir eigentlich schon seit langem, dass die russische Seite dort sehr, sehr gut ist, was zum einen darin begründet ist, glaube ich, dass sie den Wert dieser Art der Kriegsführung früh erkannt haben, weil er natürlich im Zweifelsfall günstig ist. Also im Zweifelsfall stellst du drei Hacker irgendwo an und die legen dir dann das Krankenhaus lahm und das hat nicht viel gekostet. Und das haben die sehr früh erkannt. Sie haben sicherlich auch deutlich weniger moralische Skrupel. Also das ist ja, also gerade diese offensive Cyberkriegsführung ist ja was in Europa auch zu Recht aus meiner Sicht immer wieder kritisch debattiert ist. Also wollen wir das, würden wir jetzt gerne, also ich glaube, Manfred Weber hatte das ja gesagt, irgendwie die U-Bahn in Moskau lahmnehmen. Also
gezielt zivile Infrastruktur.
Genau, wollen wir das? Ist das wirklich die Art, wie Europa gerne Krieg führen würde? Also ich glaube, das ist es. Und dann ist es eben auch dieser Fakt, dass Russland da sehr stark die Grenzen zwischen staatlich und nicht staatlich verschwimmen lässt. Also wie gesagt, die heuern dann halt wirklich Hacker an, das sind häufig auch dann sozusagen eigentlich keine staatlichen, sondern private Gruppierungen oder so halbstaatliche, die dann irgendwie so über fünf Ecken am Verteidigungsministerium dranhängen oder am FSB beispielsweise. Also diese ganzen so Hacking Groups, die sind ja auch relativ bekannt geworden in den letzten Jahren, weil man dann zum Beispiel rausgefunden hat, wo sie dahinter stecken. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich nochmal sozusagen einen dritten Aspekt, der auch zur nicht-militärischen Kriegsführung gehört, und das ist natürlich die psychologische Kriegsführung. Darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Also was machen solche Drohnenvorfälle, nenne ich es jetzt mal, überhaupt mit der Stimmung in der Bevölkerung und in der Politik? Und da sehen wir jetzt ja auch schon, also wir haben eine große mediale Thematisierung dessen. Wir haben sicherlich einen Zustand, wo viele Menschen sich Sorgen machen. Das heißt irgendwie, was heißt das? Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen, wenn sie jetzt so eine Drohne fliegen sehen, vielleicht auch ein bisschen anders drüber denken als vor ein paar Jahren. Also ich finde es mittlerweile auch irgendwie anders, wenn ich das sehe. Und da ist natürlich schon die Frage, also inwiefern gibt es dann eine wachsende Zahl von Menschen, die sagt so, okay, lasst uns mal aus der Ukraine raushalten, weil das steigert nur das Risiko für uns zum Beispiel. Und das ist natürlich schon ein Ziel, alleine nur diese Verunsicherung, und wenn es gut läuft, beispielsweise auch wirklich die Beeinflussung von zumindest Stimmung in der Bevölkerung oder am Ende sogar politischen Entscheidungen, die russische Seite sehr bewusst führt. Und wie gesagt, du hast es ja gesagt, also ich habe wirklich in meiner Doktorarbeit diese ganzen Doktrinen gelesen. Es langwierig, aber da steht ja ehrlich gesagt relativ genauso drin irgendwie. Also das ist schon wirklich so klassisches russisches Denken über Kriegsführung.
Bei dieser psychologischen Kriegsführung, welche Rolle spielen die westlichen Medien dabei? Und jetzt noch nicht groß über Alternativmedien gedacht, sondern die klassischen westlichen Medien und die Berichterstattung über das, was gerade passiert.
Also sie sind natürlich Multiplikatoren, und ich würde sagen, sie sind in einer nicht so einfachen Position. Also weil einerseits ist es natürlich ihre Aufgabe zu informieren, solche Vorfälle öffentlich zu besprechen, zu thematisieren. Das ist natürlich auch ganz klar sozusagen die Rolle, die sie in offenen, demokratischen, liberalen Gesellschaften einnehmen und die wir natürlich auch brauchen, um eine demokratische Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir dadurch relativ leicht beeinflussbar sind, weil du schickst eine Drohne irgendwo hin, machst es natürlich mit Absicht so, dass sie gesehen wird. Also, ne, wenn sie wollten, dass man es nicht rausfindet, dann würden sie es halt einmal mit einem Satelliten machen. Also zumindest diese Aufklärung zum Beispiel. Und dann kreierst du natürlich auch diese mediale Aufmerksamkeit und vielleicht auch ein bisschen so dieses Angstgefühl oder zumindest dieser Sorge. Und das ist natürlich, würde ich sagen, ein diffiziler Balanceakt, das gut hinzukriegen.
Ich habe es ja gerade schon angedeutet, dann haben wir natürlich auch inzwischen einen Strauß von alternativen Medien, die auch nicht immer ohne russische Einflussnahme sind. Beziehungsweise bei einigen ist es ja sehr offensichtlich oder sehr dezidiert, dass sie von Russland zumindest beeinflusst sind, wenn nicht sogar gesteuert sind. Wie erklärst du dir, dass diese Medien trotzdem in Teilen der Bevölkerung eine hohe Popularität haben und diese von Russland kommenden Informationen eher verfangen als die Berichterstattung der etablierten westlichen Medien?
Also ich finde es nochmal ganz wichtig, auch die Unterscheidung, die du gemacht hast. Nicht alles, was pro-russische Informationen sind, kommt von russischen oder pro-russischen Akteuren, sondern das ist auch schon etwas, was wir sozusagen innerhalb unserer eigenen Gesellschaften bearbeiten müssen und was bei uns auch die Wurzeln hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sozusagen diese, jetzt im Fall von Russland, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei Themen wie Migration oder Corona eigentlich ähnlich ist, dass die Tatsache, dass man da nicht die Süddeutsche liest oder die Zeit oder irgendein anderes deutsches Qualitätsmedium, sondern ich weiß nicht, die Nachdenkseiten, dass das einfach ein Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrauens in das deutsche System ist und einfach gesagt wird, okay, es ist mir egal, was im Spiegel steht, weil ich glaube das eh nicht, aber ich glaube das, was auf den Nachdenkseiten steht. Ich glaube, das ist halt dieses grundsätzliche Misstrauen, was sich natürlich mittlerweile auch politisch in den Parlamenten abbildet und wir, glaube ich, einfach einen Teil der Bevölkerung haben, der sich in seinem, sozusagen zunehmend in einem alternativen Informationsraum bewegt und es eben auch aufgrund dieser Vertrauenskrise sehr, sehr schwer ist, den wieder zu öffnen. Und dann hast du natürlich auch, ich glaube, insbesondere auch nochmal im Fall Russlands kann man sich natürlich fragen, warum sozusagen gibt es diesen, ne, so ein bisschen so häufig dieses klassische pro-russische sentimentale Einstellung bei all dem, was russische und sowjetische Außenpolitik in den letzten Jahrzehnten ja durchaus sehr Kritisches gemacht hat. Und dann würden die meisten fragen, ja, aber die USA wäre dann ja das Argument. Und ich glaube, genau da liegt dann eben auch der Hund begraben. Dass es sozusagen eigentlich eben auch aus einer Äquidistanz dann nicht vielleicht nur zum deutschen demokratischen oder politischen System kommt, sondern auch aus einer Äquidistanz zu den USA oder zu dem, was man als Westen begreift. Und dass Russland dann viel mehr eine Projektionsfläche ist. Mhm. Also ich weiß nicht, es gibt ja immer wieder Umfragen, auch gerade vor der Vollinvasion. Finden Sie was an Putin gut oder was finden Sie an Putin gut oder was halten Sie von ihm? Und dann sagen die Leute ganz oft so was, ja, ein starker Führer oder setzt mal Sachen durch oder so. Das waren ja so häufige Antworten und das ist natürlich, also es ist vielleicht auch eine Aussage über Russland, aber es ist natürlich vor allen Dingen eine Aussage über das, was hier ist. Und ich glaube, das ist es auch häufig, dass Außenpolitik allgemein und Russland insbesondere eigentlich eine Projektionsfläche für innenpolitische Debatten ist.
Und würdest du sagen, du kommst selber aus Ostdeutschland, dass es dort stärker noch verankert ist als im Westen?
Das glaube ich schon. Ich glaube, das hat ganz unterschiedliche, oder ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also ich glaube nicht, dass das Russlandbild in Ostdeutschland grundsätzlich anders ist als in Westdeutschland. Ich glaube aber, dass es quasi ein paar, dass die Schwerpunkte bei den Bildern, die bei allen vorhanden sind, ein bisschen anders sind. Und ich glaube, das kommt vor allen Dingen daher, dass die Systemkritik deutlich ausgeprägter ist. Was eben auch damit zusammenhängt, also man muss sich vorstellen, als Westdeutsche Teil des Westens wurden in den 50ern, war das verbunden mit wirtschaftlichem Aufstieg und einer Mehrung von Chancen in allen Bereichen. Als die Ostdeutschen in den 90ern Teil des Westens wurden, war das ehrlich gesagt eher eine Rutsche nach unten. Und das macht natürlich auch was mit den Leuten und inwiefern die sich dann zum Beispiel mit dem Westen oder so identifizieren, dann diese generelle Systemkritik. Ich würde sagen, noch eine größere Äquidistanz zu den USA. Und ich glaube, da wird es dann schon so ein bisschen schwammig, inwiefern vielleicht die DDR auch ein positives Osteuropa-Bild, also Russland, Sowjetunion, also muss man natürlich auch sagen, es wird immer von Russland gesprochen, zu DDR-Zeiten war es natürlich aber eigentlich die Sowjetunion, hinterlassen hat. Ich glaube, da ist das Bild deutlich gemixter. Aber ich glaube, es ist eher eine Frage dieser Abwehrhaltung gegenüber dem Westen. Aber auch da würde ich sagen, das ist vielleicht im Osten ein bisschen ausgeprägter. Aber wir sollten nicht den Fehler begehen zu glauben, dass das im Westen nicht so ist.
Wir haben mal wieder ein bisschen zurück zum ursprünglichen, eigentlichen Thema und wagen vielleicht mal einen kleinen Ausblick, wohin das alles noch führen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Rechnest du mit weiteren Drohnenprovokationen? Gibt es Anzeichen, dass Russland seine Taktik vielleicht anpasst? Was erwartest du?
Also, das ist natürlich immer die gute Frage nach der Zukunft. Die Glaskugel habe ich natürlich auch nicht, aber ich versuche es mal. Also ich sage mal so, mich würde es jetzt zumindest stark wundern, wenn Russland jetzt plötzlich einfach damit aufhören sollte. Weil warum tun sie es? Also wie können sie offensichtlich nicht richtig gut abwehren? Sie erreichen das Ziel einer psychologischen Kriegsführung. Also es gibt eine große Verunsicherung in Europa. Und vielleicht haben sie auch noch sogar ein paar Aufklärungserkenntnisse gewonnen. So, wenn dann sich jetzt vielleicht noch herausstellt, dass dieser Drohnenwall, wenn er dann kommt, auch zu großen Debatten oder vielleicht auch Konflikten innerhalb der EU führt, weil es geht um Finanzierung oder auch um andere Sachen, dann hat Russland ja sehr viele Ziele erreicht. Deswegen würde mich das erstaunen, dass, wenn sie jetzt damit aufhören, es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass sie auch, um ein Stück weit unberechenbar zu sein, eben die Mittel wechseln. Also wir haben jetzt sehr viele Sachen mit Drohnen gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass sie sich dann wieder mehr klassisch auf Cyberangriffe fokussieren. Also ich glaube, ich erwarte so ein bisschen, dass sie flexibel bleiben, auch ein Stück weit unberechenbar zu bleiben. Aber es funktioniert sehr gut für sie, deswegen würde mich das erstaunen, wenn sie aufhören.
Und was die europäische Reaktion angeht, was die NATO-Reaktion angeht?
Ich glaube, ehrlich gesagt, die wird noch ein bisschen dauern, einfach weil diese Prozesse auch so langwierig sind. Und das hängt natürlich mit Bürokratie in der EU und auch in den einzelnen EU-Staaten zusammen. Es hängt natürlich aber auch einfach damit zusammen, dass das nicht so schnell geht. Also man muss jetzt neue rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, man muss sich für unterschiedliche Systeme entscheiden, die müssen entwickelt werden, die müssen auf Masse produziert werden, die müssen ausprobiert werden. Dann stellt man wahrscheinlich fest, dass irgendwas nicht funktioniert, da muss man sie nochmal verändern. Das sind halt einfach relativ lange Prozesse. Ich hoffe, dass man das schnell angeht, auch weil es ja offensichtlich sehr drängt. Aber ich glaube, wir sollten auch realistisch sein, dass das eben nichts ist, was wir jetzt, also dass wir jetzt in der Lage sind, ab Weihnachten alle von diesen Drohnen überfliegen abzuwehren. Also es wird nicht passieren.
Okay, das heißt, es wird eher auf die nächsten 2-3 Jahre ausgelegt sein. Aber es ist ein realistisches Szenario, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren die europäische Sicherheit so aufstellen, dass wirklich ein russischer Angriff sowohl konventionell als auch hybrid abgewehrt werden kann oder präventiv abgeschreckt werden kann?
Also die Frage ist vielleicht nicht, ob, also ich glaube, wir müssen so, also weil jetzt unabhängig davon, was die USA machen, aber ich glaube, also wie gesagt, dieses sukzessive Testen und auch immer stärkere Testen ist einfach ein Hinweis darauf, dass Russland wirklich schaut, okay, ist das eine realistische Option für uns? Und ich glaube, wir müssen alles tun, um das zu verhindern, weil das wäre einfach, also das würde halt im Zweifelsfall einen Krieg bedeuten, jetzt unabhängig vielleicht darüber, wie groß dieser Krieg dann geografisch wäre. Das heißt, ich glaube, da muss einfach verdammt viel Druck drauf und das muss einfach funktionieren, weil wir diese Abschreckung brauchen. Wenn du mich fragst, realistisch ist das? Jetzt bin ich auch keine EU-Expertin, muss vielleicht auch nochmal eine EU-Expertin oder EU-Expertin fragen. Einerseits bin ich natürlich geneigt, Nein zu sagen, weil die Erfahrung, die wir mit der EU gemacht haben, natürlich immer gerne ist, okay, es dauert alles länger als gedacht und am Ende ist es dann noch irgendwie auch ein bisschen Kompromiss und nicht genau das, was man vielleicht eigentlich wollte. Aber wenn ich mir andererseits natürlich anschaue, was seit 2022 in der EU passiert ist, also diese massiven Waffenlieferungen, diese massiven finanziellen Unterstützung, das ist ja was vor 5 Jahren absolut unvorstellbar gewesen ist. Also ich erinnere mich, wie wir irgendwie im Winter 21, 22 darüber geredet haben, dass es ja absolut undenkbar wäre, der Ukraine Panzerfäuste zu liefern. Deswegen, glaube ich, sollten wir es manchmal auch nicht unterschätzen, wie schnell sich dann Politik, auch europäische Politik, wirklich im Ernstfall bewegen kann. Aber es wird ein dickes Brett.
Dann hoffen wir mal, dass wir das dicke Brett gebohrt bekommen. Sarah Pagung, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.